lieber Gaton, lieber Hans-Joachim, lieber Herr Mack, meine sehr verehrten Damen und Herren. Kinder, sagt niemandem, auch in eurer Jugendgruppe niemandem, dass wir zu Jesus Christus beten. Wenn jemand dies erfährt, wird unsere Familie zerstört. So ein Vater zu seinen Kindern in Nordkorea. Eltern, Kinder unter 18 Jahren haben in einem Gotteshaus nichts zu suchen. Sie werden dort verführt und verstehen die komplexen Zusammenhänge nicht. Und wir raten, bleibt auch ihr diesen Gotteshäusern fern. Aber wir leben in einem Land, wo man auch seine Religion ausüben kann. Und deshalb werden wir euch beschützen, wenn ihr in die Kirche geht. Und deshalb ist der ganze Platz vor der Kirche und in der Kirche alles mit Kameras bestückt, damit euch nichts passiert. So die Situation in vielen Regionen in China. Christen, so hat es ein Präsident, der nicht mehr Präsident ist, in Ägypten einmal gesagt, sind das, was sie essen, Schweine. So wurden die koptischen Christen in Ägypten über viele Jahre bezeichnet. Und als dann in Ägypten eine Schweinepest aufgetreten ist, wurden dafür die Christen verantwortlich gemacht. Vater, warum sind wir keine guten Inder? Wir sind doch gute Inder. Wir sind hier in Indien geboren, wir haben die indische Staatsbürgerschaft und unsere Vorfahren leben seit Jahrhunderten hier in dieser Region. Aber sagen die Kinder, die Hindus in der Schule sagen, wer kein Hindu ist, ist auch kein Inder. Mit diesen wenigen Beispielen will ich nur zeigen, in welchen konkreten Situationen Christen heute Morgen, wo wir hier stehen, in ihrem Leben stehen. Es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen Ihnen und uns hier und zwischen den Menschen in den Ländern, von denen ich gerade gesprochen habe, wo sie als Christen leben. Das ist die überzeugende Glaubenskraft, die ich spüre bei sogenannten evangelikalen oder freikirchlichen Gemeinden. Ich werde immer wieder gefragt, Herr Kauder, was sagen Sie als Mitglied der evangelischen Landeskirche über die evangelische Allianz, die Freikirchen, sollten die nicht alle zusammenkommen? Und dann sage ich, ich könnte mir vorstellen, dass die Mitglieder der evangelikalen Kirchengemeinden und Freikirchen sich dieses Thema überhaupt nur überlegen könnten, wenn die Glaubenskraft der evangelischen Kirche so stark wäre wie die Glaubenskraft in vielen evangelikalen Gemeinden. Und überall dort, wo Christen in besonderer Weise bedrängt oder verfolgt sind, ist deren Glaubenskraft unheimlich groß. Man müsste doch glauben, dass in einem Land wie China, wo die Menschen wirklich bedrängt werden, sie werden nicht umgebracht, das findet in anderen Ländern statt, kommen wir noch drauf, aber sie verlieren praktisch ihre ganze bürgerliche Existenz, wenn sie sich zum Christentum bekennen, dass in einem solchen Land die Zahl der Christen eher abnimmt als zunimmt. Hier bei uns in Deutschland und Europa wo es überhaupt kein Problem ist, sich zu seinem Glauben, zum Christentum zu bekennen, in die Kirche gehen und anderen zu erzählen. Das Einzige, was man vielleicht mal in Kauf nehmen muss, dass man, wenn komisch angeschaut wird und dass die Leute fragen, haben die sie noch alle an ein Leben nach dem Tod zu glauben? Aber sich keiner bedroht in seinem Arbeitsplatz, überhaupt nichts. Und dann nimmt die Zahl der Christen ständig ab. Die Säkularisierung schreitet bei uns in Deutschland und Europa voran. Und eine Studie der Universität Freiburg, die sich über viele Jahre mit dem Thema beschäftigt hat, sagt uns voraus, dass im Jahr 2035, 40, ist nicht mehr so weit entfernt, die Zahl der sich bekennenden Christen in Deutschland halbiert haben wird. In anderen Ländern, wie China zum Beispiel, steigt die Zahl beständig weiter. Jetzt kann man sagen, wie groß ist die Zahl in China? Wir wissen es nicht genau, weil viele von denen, die sich zum Christentum bekennen, im Untergrund leben und eben gar nicht erkannt werden wollen als Christen. Aber wir gehen davon aus, dass in einem Land, das 1,3 Milliarden Menschen hat, etwa 100 bis 200 Millionen Christen leben. Das ist nicht viel, aber für China offenbar eine solche Bedrohung, dass Christen dort unter besonderer Beobachtung stehen. Und es ist in China wohl eher das Problem der Freiheit als der Religion. Die Chinesen sagen, ihr könnt glauben, was ihr wollt, sofern es mit unserem kommunistischen Monopolanspruch vereinbar ist. Und deswegen muss die Bibel so umgeschrieben werden, dass sie mit unseren Vorstellungen übereinstimmt. Sinisierung der Heiligen Schrift heißt das Ganze. Und natürlich können die Kirchenführer, Bischöfe, Leiter von Gemeinden, auch von evangelikalen Gemeinden, nicht von der Gemeinde oder der Kirche selber ausgesucht werden, sondern nur von uns, vom kommunistischen Kirchenamt. Es gibt in China ein katholisches Kirchenamt und ein evangelisches Kirchenamt. Und dort müssen alle, die Bischof werden wollen, Gemeindeführer, sogenannt akkreditiert sein und auf Herz und Nieren überprüft worden sein. Vor einigen Jahren, 3 Jahre etwa, hat der Vatikan mit China ein Konkordat abgeschlossen, in dem man sich darauf verständigt hat, also es ist ein Geheimabkommen, weiß kaum jemand, was drinsteht, aber man hat sich darauf verständigt, dass 2/3 der Bischöfe vom katholischen Kirchenamt der Kommunistische Partei berufen werden, 1/3 vom Vatikan. Auf die Frage, warum unterschreibt ihr ein solches Konkordat, sagt der Vatikan, wir sind als katholische Kirche in diesem Land praktisch verschwunden gewesen. Es hat uns gar nicht mehr gegeben, weil die Kommunistische Partei uns ständig unterdrückt hat. Und jetzt können wir wenigstens wieder mit Bischöfen versuchen, ein bisschen Land zu gewinnen. Eine schwierige Situation, ist dies der richtige Weg oder nicht? Die evangelischen Kirchen, also Landeskirchen gibt es 1% oder so, alles andere sind freie Gemeinden, die tauchen halt in der Öffentlichkeit nicht auf. Bei meinen vielen Besuchen in China konnte ich kein einziges Mal mit Vertretern von evangelisch-evangelikalen freien Kirchengemeinden sprechen. Die wollten auch gar nicht mit mir reden. Habe ich auch verstanden. Weil die Kommunistische Partei hat zu mir gesagt, wir begleiten Sie auf Ihrer ganzen Reise, damit Ihnen nichts passiert. Und darum habe ich gesagt, mir passiert schon nichts, lassen Sie mich nur in Ruhe. Ist nicht gegangen. Und wenn ich mich mit Kirchenführern in ein paar wenigen Sätzen vertraulich unterhalten wollte, mussten wir auf die Toilette. Dort hat uns die Kommunistische Partei nicht auch noch verfolgt. Aber ansonsten war jedes Gespräch unter Kontrolle der Kommunistischen Partei. Und jetzt hat die Lage sich in China dramatisch verschärft, weil jetzt wird jeder über sein iPhone kontrolliert. Er muss sich morgens anmelden, wenn er losgeht, und abends wieder abmelden. Und am Abend muss er eine Bilanz vorlegen, was habe ich diesen Tag gemacht. Und wenn er dort nicht sagt, dass er auch einer Religionsgemeinschaft angehört, Christ ist, und es kommt raus, ist dies auf jeden Fall die Vorladung vor das kommunistische Kirchentribunal. Und deswegen sind die Menschen natürlich hin und her gerissen, was sie machen sollen. Viele sagen es nicht, nur wenige sagen es und nehmen in Kauf, dass sie damit fast keine richtige Existenz mehr führen können. Was ist in einer solchen Situation zu tun? Dürfen wir da als handelnde Politiker überhaupt mit China noch sprechen? Dürfen wir nach China reisen und müssen ruhig sein? So nach dem Motto, Kauder, halt die Schnauze, wenn du nach China fährst, du gefährdest unseren Automobilabsatz. Was ist in einer solchen Situation zu tun? Und ich sage Ihnen, wir können mit einem Land wie China nicht durch Abschottung uns auf den Weg begeben, sondern wir müssen regelmäßig mit den chinesischen Führern darüber sprechen und anmahnen, dass die Religionsfreiheit und unsere christlichen Geschwister ihren Glauben leben können. Wir müssen ständig der Stachel im Fleisch sein. Und wir müssen ständig darauf hinweisen, dass das, was sie machen, nicht in Ordnung ist. Das ist die einzige Möglichkeit. Wenn wir sagen, mit einem Land, das die Religionsfreiheit nicht gewährleistet, das unsere christlichen Geschwister verfolgt, haben wir nichts mehr zu tun. Das sage ich Ihnen, das macht den Chinesen null Angst. Null Angst. Sie haben viel mehr Angst, dass sie öffentlich angeklagt werden, immer wieder, was sie machen. Und das ist unsere einzige Chance, mit diesem Land umzugehen. Deswegen bitte ich Sie auch um Verständnis dafür, dass wir nicht nach dem Motto leben, mit denen gar nichts mehr, sondern dass wir präsent sind in diesem Land. Und nur ein kleiner Hinweis, was sich gerade im Augenblick abspielt. Der langjährige chinesische Botschafter in Berlin, der jetzt wieder in Peking ist, hat in Leipzig studiert, spricht exzellent Deutsch, war lange Zeit Berater des chinesischen Ministerpräsidenten Li. Und er hat mir vor 2 Jahren, als er Deutschland verlassen hat, gesagt, Herr Kauder, herzlich willkommen in China. Aber ich sage Ihnen eins. Ihre Menschenrechtsdiskussionen führen Sie in Europa und nicht bei uns. Jeder kann in seinem Land machen, was er will. Und wenn es den Chinesen in Deutschland nicht mehr passt, können sie ja nach China zurückkommen. Aber bei uns wird nicht mehr über Religionsfreiheiten das gesprochen. Und dann kommt der Satz. Vielleicht waren die letzten 100, 200 Jahre ein Irrtum der Geschichte. Denn es kann doch nicht sein, dass 480, jetzt sind wir 420, weil die Briten raus sind, dass 480 Millionen Europäer immer Recht haben und 1,3 Milliarden Chinesen nie. Und das ändern wir jetzt. Das ändern wir jetzt. Und auf diesem Weg müssen wir immer wieder auch mit den Chinesen sprechen und darauf setzen, dass wir auch den Menschen Mut machen, die in diesem Land leben. Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel hat mir einmal gesagt, Die Tatsache, dass die Westdeutschen immer davon gesprochen haben, dass Unrecht in der DDR stattfindet und dass man vielleicht die Wiedervereinigung doch nur bekommt, hat vielen in der DDR Kraft gegeben und Mut gemacht. Und so erlebe ich es auch, wenn ich mit chinesischen Christen spreche, die sagen, dass ihr immer wieder daran erinnert, welches Unrecht in unserem Land geschieht. Das ist für uns eine große Hilfe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man über Verfolgung von Christen und Religionsfreiheit spricht, gibt es ein paar, zwei, drei ganz allgemeine Grundsätze und dann muss man in jedes Land extra hineinschauen, um zu sehen, was dort konkret passiert. Ich habe viele Länder bereist. Ein Land, das seit mehr als einem Jahrzehnt immer auf Platz 1 der Rangliste der Verfolgung steht, ist Nordkorea. Was in Nordkorea konkret passiert, wissen wir nicht. Wir wissen aber von Flüchtlingen aus Nordkorea, in meinem Wahlkreis leben auch zwei, die mit mir nicht sprechen wollen, weil sie sagen, ihr Telefon wird abgehört. Die werden von der Caritas betreut. Die erzählen uns schlimmste Dinge. Was dort in diesen Lagern passiert, wenn man es länger als 5, 6, 7 Jahre überhaupt überlebt, hat man schon viel erreicht. Und diejenigen, die sich zum Christentum bekennen, sind in besonderer Weise dran. Und die ganze Familie in einer Form von Sippenhaft hat darunter zu leiden. In Nordkorea können wir überhaupt nichts machen. Der nordkoreanische Machthaber hat mich eingeladen, ich soll nicht so über Nordkorea reden, sondern so mal vorbeikommen, mir das anschauen. Ich weiß genau, was dort passiert. Es gibt in der Hauptstadt von Nordkorea eine Christengemeinde. Das sind ausschließlich Anhänger des Staatschefs, ausgebildet mit Christen aus der ganzen Welt, die nach Nordkorea zu sprechen. Die werden dort vorgeführt, sind aber gar keine Christen. Und deswegen hat es gar keinen Sinn, dorthin zu fahren. Viel wissen wir aus den Berichten von Open Doors, die auch dort undercover, wie man so schön sagt, unterwegs sind und uns berichten, was dort passiert. Das zweite Land, in dem dramatisch Christen verfolgt werden, ist leider Afghanistan, in dem wir so lange als Bundeswehr mit anderen zusammen unterwegs waren und wo wir jetzt die große Sorge haben, dass wenn alle aus dem Westen abziehen, nichts besser wird in diesem Land. Und dann kommen schon die Länder aus, wie ich so formuliere, aus dem Orient mit der Verfolgung von Christen, Saudi-Arabien beispielsweise, Iran, wo viele gar nicht zur Kenntnis nehmen, die sagen immer nur, die Saudis hängen im Jahr etwa 50, 60 verfolgte Christen auf. Im Iran sind es mindestens so viel, wenn nicht noch mehr, nimmt man nur nicht so richtig zur Kenntnis. Und eine besondere Situation haben wir im Irak, wo es so gut wie keine Christen mehr gibt. Und was stellen wir als Grundpositionen fest? Ich kann ja jetzt nicht alles im Detail erläutern, aber 3, 4 wichtige Hinweise. Und Sie können davon ausgehen, dass viele meiner Veranstaltungen, die ich mache, 30 im Jahr in ganz Deutschland, dass die natürlich genau beobachtet werden, ob ich mich politisch korrekt verhalte in meinen Formulierungen. Und da kann ich nur sagen, die Wahrheit, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist immer politisch korrekt. Und eine Wahrheit ist, dass dort, wo der Islam Staatsreligion ist oder wo die Muslime die Mehrheit in einem Land haben, die Christen in besonderer Weise bedrängt, unterdrückt, teilweise auch zum Tod verurteilt werden. Denn der Islam sagt, es gibt nur eine einzig wahre Religion. Jetzt der Wahrheitsanspruch ist Gegenstand einer jeden Religion. Wir sagen ja auch, wir haben die Wahrheit, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus Christus. Aber wir bringen die anderen, die eine andere Wahrheit formulieren, nicht um. Und wenn sie konvertieren, auch nicht. Jetzt wissen wir hier in dieser Region, auch in meiner Heimat, ist es noch gar nicht so lang her, keine 100 Jahre, wo es unmöglich war, dass ein Mann aus einem evangelischen Dorf eine Frau aus einem katholischen Nachbardorf geheiratet hat. Das war wahnsinnig. Oder gar von einer vom evangelischen zum katholischen Glauben bist aus der Familie ausgeschlossen worden. Das ist, haben wir alles auch erlebt. Aber wir sind einen anderen Weg gegangen und vor allem haben wir natürlich die anderen nicht in ihrer Existenz bedroht. Also dort, wo der Islam Staatsreligion ist, ist es, und wo die Muslime die Mehrheit haben, für Christen ungeheuer schwer geworden. Und dort werbe ich immer mit etwas, was manchmal in unserem eigenen Land auch nicht so einfach verstanden wird. Wir sind das Land der Religionsfreiheit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Europa ist die Region der Religionsfreiheit. Wir haben einen 30-jährigen Krieg in diesem Land geführt um Religionsfreiheit und in diesem 30-jährigen Krieg sind mehr Menschen im Verhältnis zu den Lebenden umgekommen als in beiden Weltkriegen zusammen. Auch hier in unserer Region hat der 30-jährige Krieg getobt. Mehrfach sind die Dörfer überzogen worden von den Heeren, die sie dann ausgeplündert haben. Also wir sind das Land der Religionsfreiheit. Und deswegen sage ich, können wir in aller Welt für die Freiheit unserer Christen kämpfen, weil wir sagen, in unserem Land kann jeder seine Religion frei leben. Und das erwarten wir auch in den Ländern, wo unsere Christen leben. Und da komme ich dann zu einem, in Anführungsstrichen, Nachbarn, der sich, aber auch uns das Leben nicht leicht macht. Und das ist die Türkei. In der Türkei gibt es keine Religionsfreiheit. Für unsere christlichen Geschwister ist es aber so gut wie kein Problem mehr, weil es fast keine mehr hat. Nicht einmal 1% der Menschen in der Türkei sind Christen. Wir haben noch syrisch-orthodoxe Christen im Moor Gabriel, im großen Kloster, das so unter Druck steht und bedrängt wird, dass die Mönche dort gar nicht mehr wissen, ob sie auch in Zukunft dort noch leben können. Und jetzt sage ich in aller Klarheit und Deutlichkeit, was ich auch den türkischen Politikern immer wieder gesagt habe, euer Erdogan sagt, die Türkei sei in Europa nicht willkommen, weil wir ein Christenclub seien. Und das stimmt überhaupt nicht. Sondern wir müssen der Türkei sagen, nicht weil Teile von eurem Land nicht zu Europa gehören, sondern wir müssen uns klar bekennen, Europa ist nicht nur eine Einrichtung von Euro und Cent. Europa ist eine Werte- und eine Schicksalsgemeinschaft. Und zu diesen Werten gehört die Religionsfreiheit. Und wer wie die Türkei Religionsfreiheit nicht akzeptiert, ist Lichtjahre von unserem Werte-Europa entfernt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das muss klar und deutlich gesagt werden. Nichts anderes. Und wenn Sie das nicht ändern, werden Sie auch nicht Vollmitglied der EU werden können. So einfach ist die Sache. Und wir sagen immer, es ist doch so relativ einfach, lasst doch die wenigen Christen doch dann eine kleine Kirche bauen in Istanbul oder irgendwo im ländlichen Bereich. Und das ist so gut wie unmöglich. Wir haben Verfolgung und Bedrängung in großem Umfang in Afrika. Und das ist der zweite Punkt. Dort, wo der Islam Staatsreligion ist, der zweite Punkt. Früher hat Verfolgung stattgefunden, vor allem durch Staaten, Regierungen, politische Institutionen. Heute findet vielfach und von den Zahl her in größerem Umfang als in den Staaten im Orient Unterdrückung und Verfolgung dort statt, wo die Staaten zu schwach geworden sind oder nicht mehr willens sind, für Ordnung in ihrem Land zu sorgen. Und das ist der zweite Strang, wo wir sehen, wie Christen verfolgt werden. Und dieser macht uns deshalb besondere Sorgen. Ich kann in jedes Land der Welt reisen, China und außer Nordkorea, könnt ihr auch, aber es hat keinen Sinn. Und dort mit den Staatschefs, Regierungen sprechen. Aber ich kann nicht mit Boko Haram in Nigeria sprechen. Die kann ich gar nicht treffen. Das heißt, da habe ich überhaupt keinen Hebel mehr, um etwas zu tun. Und deswegen müssen wir auch im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit immer mehr und immer stärker darauf hinwirken, dass wir dort, wo staatliche Gewalt nicht mehr stattfindet, sie wieder stattfindet. Das nackte Chaos des Rechtes Stärkeren wird für unsere christlichen Geschwister gerade in Zentralafrika und in anderen Regionen nicht mehr zum wirklichen Erfolg führen. In Nigeria beispielsweise hatten wir einen Christen als Staatspräsident, der hatte im Norden, wo Boko Haram gewütet hat, überhaupt nichts mehr zu sagen. Und dort war leider Gottes auch so, dass die Korruption Maßstab von allem war. Das Geld, das die Regierung für den Norden ausgegeben hat, haben die Militärs für sich und für, womöglich wissen wir auch, mit, teilweise Zusammenarbeit mit Boko Haram gemacht. Also eine ganz grässliche Entwicklung, und da hilft nur, dass wir staatliche Institutionen wieder schützen. Und der dritte Strang, über den ich noch kurz reden will, macht uns deshalb Sorge, weil er zunehmend weite Teile von eigentlich intakten Staaten beeinflusst und in Anspruch nimmt. Die größte Demokratie der Welt, Indien, wahrscheinlich mehr Einwohner als China, nimmt eine Entwicklung, die ist für das Land, aber auch für die Christen besonders schwierig. Die neue Entwicklung heißt, Identität zwischen Religion und zwischen Staatsangehörigkeit. Das heißt, in Indien, die neue Regierung Modi, rechtslastig, kann sich anders formulieren. Die Generalsekretärin hat mal dieser Partei vor Jahren zu mir gesagt, der beste Politiker sei Goebbels gewesen, den Deutschland je hatte. Um es mal nur einzuordnen, wo man sich da aufhält und befindet. Und die sagen nun, der Hinduismus ist die Wurzel unseres Landes. Und nur wer ein Hindu ist, kann ein guter Inder sein. Und mit dieser Identität von Glaube und Nation wird in Indien jetzt wieder ein Thema hochgebracht, das für die Christen besonders gefährlich ist und das man überwunden geglaubt hatte. Nämlich, warum kann ein Christ kein guter Inder sein? Vor allem ein evangelischer Christ ist noch schwieriger als ein katholischer Christ, um ein guter Inder zu sein. Weil die evangelischen Briten unser Land jahrzehntelang unterjocht und ausgebeutet haben. Und deswegen ist Kolonialismus mit Christentum jetzt von den Hindus in eins gesetzt. Und das macht uns große Schwierigkeiten. Ich habe zweimal den Staat Orissa besucht, so groß wie, so flächenmäßig größer von den Einwohnern her, so wie Nordrhein-Westfalen. Dort sind die Christen brutal verfolgt worden, umgebracht worden. Und Dort war der Anlass, dass die Hindus gesagt haben, die haben dort in Orissa immer wieder in der Regierung mitwirken können, den Innenminister gestellt, fast im einzigen Land, dass sie gesagt haben, das geht nicht, dass die Unberührbaren, also die unterste Kaste, die es im Hinduismus gibt, jetzt auf einmal Christen werden und dann davon sprechen, dass sie Ebenbilder Gottes sind. Das ist eine solche Beleidigung unseres Glaubens, dass das Ebenbilder Gottes sein sollen. Und da, wie die sich aufführen, selbstbewusst Kinder Gottes. Und es hat dazu geführt, dass es dort schwere Verfolgung gab. Ich war zweimal dort, habe mir das angeschaut. Der Ministerpräsident spricht gar nicht mehr mit mir und sagt, sei alles in Ordnung in seinem Land bis zum heutigen Tag, obwohl ein Bundesgericht entschieden hat, dass die Familien entschädigt werden müssen, sind sie es nicht. Und die Christen leben in Baracken vor ihren eigenen Dörfern und müssen zusehen, wie ihre Felder jetzt von Hindus betreut und angebaut werden. Und in einer solchen Situation hilft nur, dass wir mit der Regierung sprechen und es auch formulieren und öffentlich anklagen. Die Botschafterin von Indien in Berlin hat sie mir gesagt, Herr Kauder, Ihre Frau ist regelmäßig in unserem Land, die ist Präsidentin von German Doctors, hat in Kalkutta große Krankenhäuser, die kennt doch unser Land, warum schreiben Sie in Ihren Büchern und reden in Ihren Vorträgen so schlecht über uns? Ich sage, weil das die Wahrheit ist. Und in der Neuauflage meines Buches über verfolgte Christen können Sie besser wegkommen, wenn sich was ändert, sonst nicht. Und diese Entwicklung, dass Nationalität und Religion verbunden werden, ist eine ganz gefährliche für unsere, wir müssen ja immer nicht nur unsere Situation hier in diesem Land sehen, sondern wir haben ja auch eine Verantwortung für unsere Glaubensgeschwister in anderen Teilen der Welt. Und gerade in diesen Tagen, der Fußball-Weltmeisterschaft und soll das Stadion in Berlin, die Allianz Arena, wo Bayern München spielt, soll die nun in Regenbogenfarben ausgeleuchtet werden oder nicht, weil Ungarn gerade ein Gesetz machen will, wo die Homosexualität und anderes gebrandmarkt wird. Das ist alles schlimm, aber dass Ungarn sagt, wir nehmen keine Flüchtlinge auf, keine, allenfalls Christen. Das ist genau dasselbe, was die Hindus in Indien sagen. Nur wer Christ ist, kann in Europa wirklich ein guter Europäer sein. Das darf nicht unsere Position sein. Wenn wir so formulieren, Nationalismus und Glauben zusammenbinden, tun wir uns und unseren Glaubensgeschwistern in der Welt einen Bärendienst. Denn das Christentum ist nicht an eine Nation gebunden. Christ zu sein ist nicht an eine Ethnie gebunden. Christ zu sein ist eine Glaubensüberzeugung, die jeder Mensch für sich persönlich trifft. Und da lassen wir nicht zu, dass es mit irgendwelchen Nationalitäten und Nationalismen verbunden wird. Und Jesus Christus hat gesagt, geht hinaus in alle Welt und bekehret und taufet und lehret, was ich euch gesagt habe. Und dass das Christentum so erfolgreich geworden ist, können wir in der Apostelgeschichte oder auch in den Paulusbriefen lesen, hat doch schlicht und ergreifend damit zu tun, dass Paulus gesagt hat im Galaterbrief, macht nicht wieder die gleichen Fehler, dass ihr Voraussetzungen, Beschneidung und vieles andere verlangt. Sonst wäre kein Grieche und kein Römer jemals zum Christentum gekommen. Und wir wären nicht so stark, wie wir es heute sind. Und deshalb müssen wir für die Freiheit und die Religionsfreiheit und für das weltweite Christentum uns auch engagieren und einsetzen. Und einen letzten Hinweis will ich geben. Ich mache jetzt keine Werbung für mein neues Buch. da verdiene ich auch nichts dran. Aber trotzdem will ich darauf hinweisen, Politik auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes im Herder Verlag erschienen, weil mir dort mehrere Passagen, aber eine ganz besonders wichtig ist. Nämlich, wie leben wir in diesem Land der Religionsfreiheit Deutschland mit Christen, Muslimen und anderen Religionsgruppen zusammen? Zunächst einmal gilt, als das Bundesverfassungsgericht noch wirklich tolle Urteile geschrieben hat, hat es formuliert, Deutschland ist ein weltanschaulich neutraler Staat, aber nicht wertneutral. Und wenn Deutschland nicht wertneutral ist, findet natürlich in unserem Land ein Wettbewerb über das Wertesystem, das gelten soll oder mehrheitlich gelten soll, statt. Und dieser Wettbewerb findet zwischen einem christlichen Menschenbild, es findet zwischen Islam und anderem statt. Und da dürfen wir uns nicht wegducken, so nach dem Motto, am besten wäre es, Religion spielt in der Öffentlichkeit keine Rolle mehr. Religionsunterricht gibt es an der Schule nimmer. Wir machen alles ohne Religion in unserem Land. Säkularisierung ist das Heilmittel. Da kann ich nur sagen, wer sowas daher schwätzt, hat nicht die Bedeutung von Religion und die Kraft von religiösen Überzeugungen erkannt. Selbst wenn wir Christen alle sagen würden, Kappe auf, runter, weg, wir tauchen nicht mehr auf, wird es keinen Muslim davon abhalten, seinen Glauben zu leben und zu verteidigen. Es gibt kein Vakuum, das nicht auch sofort gefüllt ist. Von anderen dann eben. Und deswegen sage ich, müssen wir für unseren Glauben eintreten. Und es ist ja recht und gut, wenn wir heute Morgen hier unseren Gottesdienst feiern. Aber wenn wir hier rausgehen, müssen die Menschen auch spüren, dass da ein paar andere Typen kommen. Dass die was glauben, darüber muss man reden, ohne Schaum vor dem Mund, aber mit Überzeugung. Und deswegen auch im Miteinander mit den Muslimen. Klare Aussage, erst dann ist gute Nachbarschaft möglich. Und es heißt, ja, ich kann mit euch in die Moschee gehen, wir können die angucken, aber ich kann in der Moschee mit euch nicht zu Gott beten, weil ihr habt ein anderes Gottesverständnis als wir. Und darüber müssen wir doch mal reden. Also man muss als Gott sei Dank als Christ keine große, tiefe theologische Schule durchlaufen haben. Christentum ist eine Nachfolgereligion. Keine Religion, die große Konzepte verlangt. Jesus Christus sagt, folget mir nach und haltet meine Gebote und dann ist alles in Ordnung, mehr brauchst du nicht. Aber er hat etwas gesagt, was die Muslime natürlich denen auch gesagt werden muss. Und da gucken die mich jedes Mal an, wenn ich sage, ich kann mit euch in der Moschee nicht beten. Denn, und das ist wahrscheinlich eines der bedeutendsten Jesus-Worte überhaupt, was unseren Glauben ausmacht, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und das verstehen viele Christen gar nicht, was es für ein großartiges Geschenk ist, der Du-Gott, der Vater-Gott, die persönliche Beziehung, nicht irgendein ferner Allah, vor dem ich Angst haben muss. Und das muss man auch den Muslimen sagen, das ist das Entscheidende unseres Glaubens. Der Vater-Gott, zu dem wir in Vollvertrauen Du sprechen können. Das muss man sagen und dann wird es auch klar, warum wir da eine bestimmte Position haben. Trotzdem können wir miteinander leben. Aber eins ist auch klar. Ich habe keinen Grund, Ali dafür zu verurteilen, dass der am Freitag in die Moschee geht, wenn er gläubiger Muslim ist. Das ist auch gar nicht mein Problem. Aber mein Problem ist, dass Karl Otto nicht mehr am Sonntag in die Kirche geht und der Ali am Freitag in die Moschee geht. Das ist der entscheidende Punkt. Und deswegen müssen wir, die wir uns zum Christentum bekennen, dies auch offen, klar und deutlich sagen. Und dann auch für unsere Glaubensgeschwister in der ganzen Welt eintreten. Das ist der zweite Punkt. Wir in der Politik können durch Gespräche und vieles andere mehr versuchen, die Religionsfreiheit und damit auch für unsere Christen etwas zu unternehmen. Was können wir Einzelne, ich werde jetzt ja auch bald dazugehören, weil ich auch nicht mehr für den Bundestag kandidiere, wie mein Freund Hans Joachim, nicht mehr, weil wir glauben, dass über 30 Jahre auch mal genug ist und dass auch Jüngere mal nachfolgen sollen wie der Herr Mack. Wir hoffen, dass Sie das, was uns wichtig war, Hans Joachim, auch in Zukunft ein bisschen hochhalten. Dazu stoße ich eine kleine Drohung aus. Ich werde mich nicht mehr öffentlich einmischen, aber ich werde natürlich jeden Monat unterwegs sein mit meinen Vorträgen auf ein paar Dinge auch hinweisen, die mir wichtig erscheinen, gerade das Thema Religionsfreiheit und Einsatz für verfolgte Christen, dass wir das sagen. Was kann aber also jeder von uns, jeder Einzelne tun? Als ich wieder einmal die koptischen Christen in Ägypten besucht habe und sie dann verlassen habe, weil ich zurück nach Deutschland bin, hat der koptische Papst Schenouda, jetzt haben wir der zweite Tawadros, aber damals Schenouda hat zu mir gesagt, Herr Kauder, ich weiß, in Europa glaubt man nicht mehr so dran und trotzdem sage ich Ihnen und geben Sie das weiter. Und das können Sie alle tun. Beten Sie für uns, denn wenn Sie für uns beten, wissen wir, dass Sie uns nicht vergessen haben. Bleiben Sie behütet, Gott segne Sie und herzlichen Dank.